Selbstgespräche-Podcast. Hallo, liebe Nabelschau-Hörenden. Wie ihr hört, seid ihr richtig hier, ihr seid richtig hier zu Deutschlands schlechtesten Fußball-Podcast. Habt ihr erkannt? Das war die Titelmusik der EM-Fußball. Nein. Nein, ich rede heute über Dr. Who. Aber ich war nah dran, meinem festen, eisernen Vorsatz, ungerecht zu werden und doch über Fußball zu reden. Denn ich habe gerade eben die ersten überschlagen 17 Minuten dieser Europameisterschaft gesehen. Jawohl. Und ich werde nicht darüber berichten. Denn was ich gesehen habe, worüber ich nicht berichten werde, war Portugal gegen Türkei. Und sogar ich habe erkannt, dass es langweilig war. Und ich bin durchaus in der Lage, ein Fußballspiel spannend zu finden. Ich habe nur keine Lust, drüber zu reden. Und darüber schon mal gar nicht. Auch das Bad in der Menge der anderen Insassen und Insassinnen im Fernsehraum, auch als ihr Verhalten, hat nicht dazu beigetragen. Also werde ich jetzt nicht dazu beigetragen, Begeisterung zu wecken und jetzt eine Zweitkarriere als Fußballmoderator oder Kommentator anzustreben. Solange ich weiterhin dem Credo treu bleibe, nichts über Fußball zu sagen, kann ich mit Fug und Recht behaupten, es gibt möglicherweise keine schlechteren Fußball-Podcasts als meinen. In dem Moment, wo ich was drüber sage, ist diese Wahrscheinlichkeit dahin. So, aber das kennt ihr ja alle schon, das wisst ihr. So, und deswegen werde ich jetzt stattdessen über Dr. Who reden. Spoilerwarnung gleich mal vorneweg. Ich brauche jetzt für den dramatischen Effekt ein leeres Glas. Die Folge, über die ich jetzt reden werde, hat einen schönen Titel. Ja, was hat denn hier? Ach, so was Blödes. Nein. Stopp. Jetzt habe ich schon auf Play gedrückt. Das wollen wir nicht. Ich weiß gar nicht, ob man das in der Aufnahme hört. Es ist die finale Folge der aktuellen Staffel. Das Imperium des Todes. Ich gebe zu, mit einem leeren Weizenglas klingt das besser, aber ich nur ein leeres Pilzglas hier und leer, vor allem, weil die Cafeteria schon zu hat. Ach, ich muss das jetzt mit Cola genießen. Na gut, bleibt einem ja nichts erspart. Also ihr seid gewarnt, wenn ich, hier ist alles eingeschaltet, Mikro und so weiter da. In dem Moment, wo die Folge zu Ende geschaut ist, bin ich wieder hier am Start und werde direkt sofort meine Ersteindrücke hier ungefiltert hier aufnehmen, und diesmal wird nichts rumrecherchiert oder sonst irgendein Quatsch gemacht. Das ist jetzt so quasi live, wie es nur eben möglich ist, und in dem Sinne hören wir uns dann gleich wieder. Tja. Nachdenklich. Nachdenklich. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich ein Attribut finde. Ein Adjektiv finde, dass meine erste Reaktion, Entschuldigung, ich habe zu lange gesessen, das hätte ich jetzt nicht. Tut der Arsch weh. Dass mein Gefühlszustand nach dieser Folge beschreibt. Wie hat mich diese Folge zurückgelassen? Mit einem wunden Arsch und sehr nachdenklich. Hm.
vielleicht hätte ich doch erstmal in Ruhe drüber nachdenken sollen, bevor ich das aufnehme. Aber jetzt bin ich hier, jetzt habe ich versprochen, jetzt muss ich liefern. Es stellt sich also, und ich habe vor Spoilern gewarnt, also ihr wisst Bescheid, es stellt sich jetzt also heraus am Ende, als die Sutek den Gott des Todes besiegt haben, und dass sie Sutek besiegen, ist irgendwie offensichtlich und klar, und es sterben auch eigentlich alle. Irgendwie sterben so alle nach und nach. Das finde ich, ich hätte nicht mal was dagegen gehabt, aber es war so offensichtlich, dass sie diese wichtigen Charaktere wie heißt die Chefin von Unit, die Tochter des Brigadiers, der in den 70ern Unit geführt hat und die nun die Leiterin von Unit ist. Ach, verdammt nochmal, der Name liegt mir auf der Zunge. Die ganzen Nebenfiguren und schließlich auch Mel, die ist ganz, ganz toll, dass sie die alte Companion aus den späten 80ern, Mitte der 80er wiedergeholt haben. Mel war beim 6. und 7. Doktor. Ja, Companion war damals hauptsächlich als Scream Queen bekannt, also als eine Frau, die viel kreischt, wenn es Gefahren gibt. Und ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut, sie hier zu sehen. Und am Ende stirbt sie einen sehr tragischen Tod. Sie wird von Sutek, dem großen bösen Gott, übernommen mit einer tollen Maske, also ein Schädelknochen, der sich über das Gesicht zieht. Einige von diesen einige Figuren haben diese Maske bekommen, sie dann so Sklaven von Sutek wurden, zombifizierte oder eher mumifizierte, denn es war ägyptisch. Auf die Frage, warum eigentlich ägyptisch? Cultural kulturelle Aneignung, so heißt das auf Deutsch. Schöne Erklärung, fand ich nett. Netter kleiner Seitenhieb. Und dann wird Mel übernommen, der Doktor spürt es schon, es ist tragisch, es ist traurig, diese tolle Figur so sterben zu sehen. Mel B, der Doktor nennt sie einmal Melanie B, sehr schön, the original Spice Girl, Mel B, Melanie Bush. Und ich dachte mir, es ist tragisch, aber es wäre ein toller Tod gewesen. Ich dachte in dem Moment an die vielen, vielen Companions, die der Doktor verschlissen hat im Lauf der Jahrzehnte oder für den Doktor im Lauf der Jahrtausende. Und manche haben so herzlos unspektakuläre Tode bekommen. Da war Dodo, die einfach weggegangen ist, ihre Tante besucht hat und dann einen Zettel geschrieben hat, ich bleibe jetzt bei meiner Tante, Doktor, ich komme nicht wieder, weil die Produzenten der Meinung war, ach, die finden wir jetzt doch nicht so geil, die passt nicht so richtig zum Doktor. Und dann wurde Dodo mal eben während The War Machines, war das noch zum Zeiten des ersten Doktors, einfach mal von einer Folge zur nächsten sang- und klanglos rausgeschrieben. Oder Susan, die Enkelin des Doktors, auch zur Zeit des ersten Doktors, gespielt von William Hartnell. Und Susan wurde von Entschuldigung. Ich weiß nicht mehr gespielt. Da hat der Doktor noch eine seiner großen, großen Abschiedsreden gehalten. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal auch darüber geredet. Aber trotzdem hat er sie halt einfach auf den Planeten zurückgelassen und sie nie wieder besucht. Das wird sehr schön thematisiert, warum er seine Companions zurücklässt, der Doktor. Und auch, das ist nicht das erste Mal in der Geschichte. Das wurde gerade unter Russell T. Davis, das ist der jetzige Showrunner, der auch 2005 die Serie übernommen hat. Ich glaube, der hat auch diese Folge hier geschrieben. Es passt ganz gut zu ihm. Der hat das auch schon mal beim 10. Doktor thematisiert, dieses Zurückblicken. Ich glaube, das haben einige andere auch. Aber es ist klar, irgendwie wird es der Doktor am Ende schaffen, die Uhr wieder zurückzudrehen. Also beziehungsweise alles auf Reset und alles, was da gerade stirbt. Und es ist wirklich alles gestorben. Also diesmal ist nicht einfach nur die Erde Es geht drauf, es ist alles, alles. Es ist alles überall, wo der Doktor hingereist ist. Denn Sutek ist Huckepack gereist seit den 1970ern, als der damals vierte Doktor, schöne kleine Rückblenden wurden eingebaut, der vierte Doktor zusammen mit Sarah Jane in der Pyramids of Death Folge. Ich muss mir die unbedingt noch anschauen. Ich habe die irgendwo hier, ich werde mir die noch anschauen. Und seitdem ist Sutek wohl immer Huckepack mitgereist und hat irgendwie irgendwas gemacht, das habe ich nicht ganz verstanden, was am Ende dazu geführt hat, dass alles und überall und wo der Doktor immer gewesen war mit der TARDIS, ist jetzt am Ende alles tot, hat sich in Staub aufgelöst. Schöne Staubzerfalleffekte. Nur das ist so alles so ein Kahlschlag gewesen, dass es klar war, das muss wieder irgendwie rückgängig gemacht werden. Und am Ende haben es auch alle überlebt. Also alle sind am Ende wieder lebendig. Und das ist irgendwie, das ist ein bisschen enttäuschend. Denn der Doktor, der hier, ich habe nachgezählt, dreimal geheult hat, ich sollte das nicht machen. Ich sollte das wirklich nicht machen. Diese Kleinlichkeit, es ist kleinlich, es ist kleinkariert, es ist engstirnig, es ist Erbsenzählerei, aber ich kann gerade nicht mehr anders. Es steckt jetzt in meinem Kopf, der Doktor weint. Und zwar wirklich andauernd. Und ja, es sind immer große Gründe zu weinen, aber mein Gott, nochmal, die werden nicht besser, nur weil sie inflationär eingesetzt werden, die Tränen. Die Wirkung verpufft irgendwann. Da war eine einzige Stelle, bei der es gepasst hat, das war, als der Doktor auf einem toten Planeten der letzten Überlebenden geredet hat, deren Gedächtnis sich gerade verabschiedet hat, die alles vergessen hat und die ihm einen Löffel gibt, weil er aus irgendeinem Grund einen Löffel braucht. Sie schaut auf die Krippe mit ihrem kleinen Baby. Das Baby, von dem man die ganze Zeit gedacht hat, das wäre die andere letzte Überlebende. Und dann sagt sie, mein Baby ist tot, oder? Ich hab's vergessen. Das ist ein ganz stiller, ruhiger Moment. Okay, es ist auch sehr auf still und stille Emotionen inszeniert. Das ist schon fast stiller, ruhiger Moment mit dem Holzhammer präsentiert. Das ist schon mehr als nur still. Das ist Stille voll aus der Tube rausgedrückt. Trotzdem hat es sehr schön gewirkt. Das war so ein stiller Moment, dass diese einzelne Träne, die da den Doktor runterläuft, einen wirklich aus den Latschen hauen kann. Weil dieser Moment einen aus den Latschen haut. Das ist wirklich ein trauriger Moment. Die anderen war wieder so, ach, es ist einfach zu viel. Lass den ein bisschen seine Emotionen besser im Griff halten, dann wirken die Tränenmomente, finde ich, ein bisschen stärker. Aber was weiß denn ich schon. Und am Ende stellt sich raus, das große, große Geheimnis dieser ganzen Staffel, nämlich die Mutter von Ruby Tuesday, war eigentlich niemand. Ganz normale, durchschnittliche Frau, die als Teenager, als Teenager-Mutter ihre Tochter, um sie vor einem zerrütteten Familienhaus zu schützen, aus schlimmen Verhältnissen kommend, nachts vor der Kirche abgelegt hat, in der Hoffnung, dass sie dort sicher ist, ihr noch einen Namen gegeben hat das ist alles ein bisschen metaphysisch, es ist ein bisschen Spiritualität und Metaphysik für Dummies gewesen an der Stelle, also überhaupt der Doktor, der dann am Ende den Tod besiegt, indem er den Tod töten lässt und deswegen das Ganze, deswegen ist der Doktor das Leben. Ich meine, ja klar, schon schön, wenn man sagen wir mal, wenn man Philosophie für nicht ganz ein Semester, sondern ja, so die, sagen wir mal, 5 Minuten der Vorführung von Philosophie Erstsemester geschwänzt hat und sonst nichts, dann ist das ganz, ganz, ganz große, dann ist das tief, dann ist das total deep. Ansonsten ist das echt ein bisschen, ja, ist alles ein bisschen platt. Ne? Und dass es sich herausstellt, dass dieses große Mysterium einfach nur, ich meine, ganz normales ist und der einzige Grund, warum alle inklusive Sutek gedacht haben, dass das große Mysterium, dass sich alles dreht, das große Mysterium ist und dass sich alles dreht. Und in Wirklichkeit ist es gar nicht, aber es ist es trotzdem, es ist doch, weil alle denken, dass es das große Mysterium ist. Und es ist das große Mysterium, weil es eben nicht, das kann man ewig so weiter spinnen. Das ist zwar irgendwie auch schön Meta, gerade so ein Meta-Kommentar auf die Serie, weil am Ende immer das große Mysterium und die große Bedrohung. Und es geht nicht noch eine Nummer kleiner. Es muss immer noch 10 Nummern größer und noch bedrohlicher und noch mysteriöser sein. Das wäre ein schöner Metakommentar, wenn man davon ausgehen könnte, dass die Serie, respektive Russell T. Davis, tatsächlich daraus auch was lernt und Konsequenzen daraus ziehen würde und vielleicht beim nächsten Mal, in der nächsten Staffel, nicht mehr alles auf 150% gedreht würde. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nach wie vor viel größer, dass es wieder auf 150% gedreht wird oder wahrscheinlich eher auf 160%, dass wieder alles viel zu groß wird. Viel zu groß, viel zu groß, viel zu groß, viel zu groß, viel zu groß. Deswegen lässt mich diese Geschichte sehr nachdenklich zurück. Das Ende der Auflösung von Ruby, die dann ihre Mutter findet, ist einfach eine ganz nette, schöne Familiengeschichte, Ruby, die dann bei ihrer Familie bleibt, weil das eigentliche Abenteuer beginnt. Alles nicht originell, aber schön und geht zu Herzen. Auch der Kampf gegen Sutek und all das ist beeindruckend und hat mir sehr gut gefallen. Aber es lässt mich irgendwie ein bisschen nachdenklich und unzufrieden zurück. Nicht mal wirklich unzufrieden, sondern einfach, ich weiß nicht, habe ich jetzt mehr erwartet? Oder nicht, oder es ist ein, ich weiß es nicht. Was mir gefallen hat, es gab eine große Mystery Woman, es ist die alte Nachbarin, die man ganz am Anfang gesehen hat, die irgendwie zwischendrin die Oma terrorisiert hat, wo man dachte, oh, mit der passiert noch gleich was ganz Tolles, und das ist es dann gar nicht passiert. Aber die blieb dann am Ende übrig und hat nochmal so die vierte Wand durchbrochen und am Ende im weißen Pelz auf dem Dach stehend nochmal irgendwas Schlaues gesagt, quasi die Coming Attractions angekündigt. Das eigentliche, das Ende des Doktors wird ganz fürchterbar. Ja, das fand ich schön. die mochte ich. Vielleicht auch einfach, weil sie mich an so viele Leute hier erinnert, die ich auch gerade hier kenne. Die würde hierher passen. Ja, so. Das war's jetzt. Mir fällt mir gerade echt nicht ein. Doch, ich mochte. Wir sehen eine neue TARDIS. Wir sehen einen neuen TARDIS-Innenraum und das finde ich immer spannend. Und zwar ist es eine erinnerte TARDIS, die aber irgendwie durch Schwibbelschwabbel sonst was, irgendeine komische Erinnerungstechnologie real wird und irgendwie aussieht wie eine einzige Rümpelkammer, eine Abstellkammer mit lauter Krempel und Gerümpel aus allen möglichen alten TARDISen zusammen. Das heißt, diesmal ist das, also bislang war der TARDIS-Innenraum ja eher so, also zumindest also bislang meine ich jetzt in dieser Staffel, war dieser fantastische, weiße, elegante, cleane, super stylische, Hightech, super futuristische Raum, mehrgeschossig, mehrstockig, so riesig, dass es schon fast alle Dimensionen gesprengt hat, wenn man von draußen nach drinnen kommt. Und die TARDIS ist ja von innen bekannterweise größer als von außen. Und diese kleine Rumpelkammer ist gerade so groß, dass man das Gefühl hat, irgendwie passt die nicht ganz von außen in diese Telefonbox. Das ist ja keine Telefonbox, in diese Police Call Box. Die ist gerade, Entschuldigung, ich brauche einen Schluck. Die ist gerade von innen etwas zu groß, um in das Außen zu passen. Und man hat auch nicht das Gefühl, dass da noch irgendwelche Räume und Gänge und sonst irgendwas angrenzt, sondern es ist nur diese Rumpelkammer. Und irgendwie gefällt mir dieses gerade etwas zu groß, etwas innen, etwas größer als außen, gefällt mir, weil das irgendwie quasi so das Urprinzip der TARDIS, dieses Bigger on the Inside ausmacht. Und ich mag einfach diese Rumpelkammer. Das ist einfach schön. Ich mag es, wie Mel darin den Clownanzug ihres Doktors findet und den streichelt. Ich mag, wie sie den Schal finden und alle möglichen Sachen, die da rausfallen. Da könnte man ewig nur durch diese Rumpelkammer schauen und die ganzen kleinen Details und Anspielungen aus der Serie entdecken und wie sie alles irgendwie mit Gummibändern und sonstigen Sachen zusammenbasteln müssen. Sehr schön. Das hat mir wirklich richtig, richtig, richtig gefallen. Das war richtig schön. So. Jetzt ist aber gut. Ich bin nämlich jetzt auch etwas müde. War ein anstrengender Tag und ich glaube, ich schalte jetzt hier mal die Aufnahme aus. Muss das ja auch noch ein bisschen zusammenschneiden, damit ich das auch gleich direkt hier noch online stellen kann. Denn das möchte ich ja das auch gleich machen. Ich wünsche euch einfach noch was und wir hören dann noch voneinander wieder. Ich habe ja immer noch meine Reha. Die ist jetzt auch noch mal um eine Woche verlängert worden. Ich müsste ja auch mal vielleicht mal... Oh, Entschuldigung, das war jetzt zu viel Kohlensäure. Ich müsste ja eigentlich auch mal ein bisschen mehr ernsthaft über die Reha reden, nicht einfach nur blöde Witze über das Essen oder irgend sowas machen, sondern vielleicht mal tatsächlich darüber reden, was eigentlich so die Reha, keine Angst, ihr könnt jetzt ausschalten, wenn ihr nur Dr. Who hören wolltet, das kommt jetzt, das war's und der Rest ist dann für euch eh unangenehm. Aber gerade noch so was Persönliches aus meiner Reha-Zeit hier. Vielleicht müsste ich ja wirklich mal einfach darum reden, was macht die Reha mit mir, welche Anwendungen sind wozu da, wie gut sind sie da, was habe ich hier bislang aus meiner Reha mitgenommen. Das ganze Thema Reha und Krebs mal wieder ernsthaft behandeln. Ich habe immer das Gefühl, das habe ich doch eigentlich schon oft genug gemacht oder das ist ja jetzt meine dritte Reha, da muss ich irgendwann auch mal ernst drüber geredet haben und möglicherweise habe ich das auch schon, auch wenn ich mich nicht daran erinnern kann. Aber vielleicht habe ich das auch nicht oder vielleicht habe ich das und es sind ja Leute möglicherweise hier, die neu eingeschaltet haben, relativ neu dabei sind, die alten Geschichten nicht kennen und die das möglicherweise wirklich interessiert. Es ist ja unter Umständen vielleicht wirklich mal eine Hilfe für andere, wenn ich über solche Erfahrungen spreche. Eine Reha macht man ja auch nicht nur aus onkologischen Gründen, also aus Reha nach einer Krebsbehandlung, nach einer OP, einer Bestrahlung oder irgendwas in der Art, sondern es gibt ja viele andere Reha-Kuren. Eine Kur ist es nicht, habe ich gelernt. Kuren gibt es nicht mehr. Eine Reha ist. Es gibt ja noch viele andere Rehas ich kann nicht sagen, wie sehr die sich alle ähneln oder was da der Unterschiede sind. Aber ich kann von meiner erzählen und vielleicht hilft euch das, wenn ihr zum Beispiel eine Reha wegen Burnout oder wegen Rheuma oder sonst irgendwas in Betracht zieht und euch überlegt, was passiert eigentlich in so einer Reha. Und dann könnt ihr euch anhören, was ich dazu zu sagen habe und dann wisst ihr, seid ihr auch nicht viel schlauer als vorher. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Ich finde das immer sehr ernst und es ist auch ein bisschen anstrengend und meistens ist mir gar nicht so sehr danach. Aber vielleicht will das ja irgendjemand und wenn ihr das wollt, dann könnt ihr mir das einfach mal, sagt mir das doch einfach mal, was ihr von der Idee haltet. Ihr könnt ja hier auf Podigy, wo der Blog steht, könnt ihr kommentieren, könnt mir das in die Kommentare schreiben oder ihr könnt mir das auch als E-Mail schreiben. Dann benutzt aber die Sumpf-Mail-Adresse kontakt@der-sumpf.de oder auf Twix, schreibt mir das in kurzen Worten auf Twix, also da Ach, da geht, wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt, gibt es ja auch bei Twix die Möglichkeit einer privaten Message. Oder schreibt das einfach in den Kommentar zur Folge, die auf Twix immer automatisch veröffentlicht werden, der Nabelshow. Oder mein Handle ist auf Twix ist @schorftroll. Ne? Könnt ihr mir auch folgen und erzählen, was ihr denn davon haltet. Oder um jetzt doch nochmal auf Dr. Who zurückzukommen, ihr könnt mir all diese Kanäle auch nutzen, um mir einfach irgendwas Nettes über Dr. Who zu sagen, was eigentlich anschließend an diese Folge die bessere Idee gewesen wäre, dass ich jetzt euch hätte sagen sollen. Ja, oder ihr sagt mir, was ihr von dem Fußballspiel haltet, über das ich nicht gesprochen habe. Ne? Habt ihr es gesehen? Ja, dann ihr seid nicht zu beneiden in dem Sinne. Verabschiede ich mich jetzt dann auch von euch. Macht's gut. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.